Lamm Gottes, du hast triumphiert. Lamm Gottes, du hast den Tod überwunden. Wir preisen dich und beten dich an heute Morgen. Halleluja. Danke, Herr, du hast eine ewige Gerechtigkeit uns geschenkt, dass wir in dir leben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Amen. Ich euch bitten, Platz zu nehmen. Ich möchte mit euch das Evangelium lesen von diesem Ereignis, von dem Auferstandenen. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, so wie wir das heute Morgen tun. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Macht er jetzt gerade mit uns. Er geht mit uns. Er ist hier. Kannst du Amen sagen? Doch sie waren mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, die ihr mit euch auf eurem Weg hier untereinander unterhaltet? Da blieben sie traurig stehen und der Herr, der eine von ihnen, der hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd hier in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, und das mit Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und von Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben in der Frühe beim Grab uns in Aufregung versetzt oder vom Grab her in Aufregung versetzt. Sie fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei ihnen ein Engel erschienen. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden das alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagt er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das Gleiche erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da auf, ausgehend von Moses und alle Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er bei ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobgesang, brach das Brot und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, als wir mit ihm unterwegs waren und uns den Sinn der Schrift erschloss. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden, er ist Simon erschienen. Und da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebten und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot sagte. Während sie noch so darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagt er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Und da sagt er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenem Fisch. Er nahm es und aß vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss erfüllt gehen, was im Gesetz Moses bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist. Und darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Und er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man in allen Völkern anfangen in Jerusalem verkünden, sie sollen umkehren und damit ihre Sünden vergeben werden. Und ihr seid Zeugen dafür. Halleluja. Der Herr segne sein Wort. Amen. Du bist erhoben, o Herr. Lass uns weiter Gott loben und preisen. Lass uns mal das zu verinnerlichen, was wir hier soeben gehört haben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist leibhaftig auferstanden. Er ist nicht als Vater Morgana, als ein Phantom, als ein Gespenst, als ein Geist auferstanden, als eine Vision auferstanden. Jesus ist leibhaftig auferstanden und er sagt, fasst mich an, kneift mich, berührt mich. Und als sie immer noch nicht glaubten, hat er Fisch und das Brot gegessen, das am Tisch lag. Hat also gegessen und sie haben also leibhaftig die Auferstehung des Herrn erlebt. Also nicht, wie manche sagen, im Geist, in der Einbildung, in der Fantasie. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das wollen wir feiern, den Herrn erheben. Diese wirkliche Auferstehung des Herrn. Wir bleiben stehen. Lassen uns noch stehen. Wir möchten gleich unser Opfer bringen. Gott hat uns so reich gesegnet. Gott hat uns berührt. Und ich denke, wir haben ein Stück Himmel verspürt. Stück Himmel, Stück Ostern erlebt. Heute Morgen Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir möchten ihn noch preisen mit einem Opfer. Ich lade euch ein. Lasst uns nach vorne bringen, das Opfer. Und wir beten einfach den Herrn damit an. Indem wir sagen, Herr, dir gebührt die Ehre, nicht nur mit unserer Zunge, nicht nur mit unserer Stimme, nicht nur mit unseren Händen, auch mit dem, was in unseren Händen ist. Alles soll deiner Herrschaft untertan sein, auch unsere Finanzen. Herr, kontrolliere du unser Geld. Die Bibel sagt, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und heute Morgen hast du Gelegenheit, deinen Zehnten zu bringen, dein Opfer zu bringen, deine Gaben Gott zu bringen, was du auch immer hast. Dem Herrn eine Freude zu bereiten in dem, was du tust heute Morgen. Und ich möchte über das Opfer noch beten und segnen. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Gelegenheit haben, etwas gemeinsam zu tun. Herr, du hast für uns so viel gegeben und wir wollen dich jetzt preisen mit den Gaben, die wir haben. Es sind vielleicht nur irdische Dinge, die wir haben, Herr. Wir haben nichts Himmlisches, aber wir möchten das Irdische, was wir haben, dir zur Verfügung stellen und sagen, nimm du es, Herr, und segne es, multipliziere das. Und vielleicht sagen wir uns heute Morgen, was ist das für so viele? Aber Herr, die 5 Brote und die 2 Fische haben gereicht, Tausende zu sättigen, haben gereicht, Menschen zu ermutigen, Menschen zu dienen. Herr, und ich danke dir, dass wir nicht auf die Menge, nicht auf die Masse schauen dürfen und müssen und brauchen, sondern Herr, wir können heute Morgen schauen auf das, was von Herzen kommt. Das berührt auch dein Herz heute Morgen. Und jetzt durch unsere Gaben möchten wir dein Herz berühren, oh Gott. Halleluja. Dein Name soll gelobt werden, auch durch unsere Gaben. Amen. Bevor ich von der Auferstehung spreche, möchte ich etwas erzählen, was mir passierte, nachdem die Mauer fiel. Ich predigte auf dem Breitscheidplatz hier am 10. November 89, einen Tag nach dem Mauerfall, oder am 11., am Samstag, glaube ich, war das. Und ich predige und da kommt so ein Mann auf mich zu und kneift mir den Arm. Sag ich, was machen Sie da? Sagt er, wissen Sie, ich will feststellen, ob ich träume oder wahr ist, ob ich in West-Berlin bin oder nicht. Er wollte feststellen, ob er träumt oder wahr ist. Er hat mich gekniffen. Warum Jesus die Menschen berühren ließ, alle 11, er erschien und sagte, berührt mich, schaut mich an, kneift mich. Testet, ob ich ein Geist bin, ob ich nur im Geist auferstanden bin oder ob ich wahrhaftig auferstanden bin. Und dass die Auferstehung Jesu kein Gespenstgeschichte ist oder irgendwie nur eine Fantasiegeschichte ist, was Bultmann gerne haben möchte oder moderne Theologen gerne haben möchte. Im Geist ist er auferstanden. Im Geist können viele auferstehen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden, nicht im Geist. Und ich trete heute Morgen den Beweis an, dass er wahrhaftig auferstanden ist und dem Tod die Macht genommen hat. Dazu eine Bibelstelle zuerst einmal. Denn die Auferstehung Jesu ist die bestbezeugteste Tatsache der Welt wahrscheinlich. Dass Alexander der Große lebte oder existierte oder es ihn mal gab, das können wir annehmen aus der Geschichte. Er hat einige Spuren hinterlassen. Aber wir haben nicht so viele Beweise über Alexander den Großen, über Nero oder über andere Größen der antiken Welt. Sokrates, was weißt du von Sokrates? Hat er überhaupt gelebt, existiert? Du glaubst es, dass es ihn gab. Oder Archimedes, wir rechnen. Oder die Größen der Mathematik, der Philosophie. Wir vermuten es. Wir würden es alles gar nicht wissen, wenn nicht Christus gegeben hätte. So, und er hat sie am Leben gehalten. Und dadurch, dass man Hellenismus gehabt hat und vieles andere mehr, das wurde am Leben gehalten, die großen Griechen. Wir wissen von Moses heute überhaupt nichts. Da wäre irgendwie so Hinterwäldler würden da irgendwo am Jordan glauben, dass es Moses gegeben hätte, dass er existiert hätte. Wir wüssten nichts von Moses, wenn Jesus nicht gegeben hätte und wenn er nicht wahrhaftig auferstanden wäre. Moses kann nur existieren dank Jesus Christus. Das Gesetz kann existieren dank Jesus Christus. Israel kann existieren dank Jesus Christus. Israel wäre so ähnlich wie die Germanen untergegangen unter allen Völkern dieser Welt und hätten sich vermischt und wären irgendwo jetzt vielleicht in Amerika oder in China, aber würden gar nicht existieren da, wo sie existieren sollten. Das Land Israel wäre nie das Land gewesen, geblieben, wenn Jesus, oder wäre nicht das, was heute Israel ist, wenn Jesus nicht gelebt hätte, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn alles nur Bluff, alles nur Betrug, alles nur Fata Morgana, alles nur Hirngespinste von ein paar Idioten gewesen wäre. Jesus ist auferstanden. Und ich sagte so krass, ich trete den Beweis an, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Und zuerst einmal die Zeugen. Die Zeugen, die aus der Zeit Jesu kommen. Der erste Korintherbrief ist eines der ältesten Schriften des Neuen Testaments. Nicht Markus und Matthäus und so weiter, was bei euch vorne in der Bibel drin steht. Der Korintherbrief ist eine der ältesten Schriften der Bibel. So, und deshalb ist es mir wichtig, dass ich die Botschaft aus dem Korintherbrief nehme für heute Morgen, für Ostern, von der Auferstehung des Herrn. Korintherbrief ist die älteste Schrift des Neuen Testamentes. Und ich lese hier von, ja, ich könnte eigentlich das ganze Kapitel lesen, aber lasst mich irgendwo anfangen. Irgendwo ansetzen von der Auferstehung. Ja, fang Vers 3 an und übergehe ein paar Verse. Ich bleibe nachher bei Vers 19 bis 28. Denn vor allem, was ich euch überliefert habe, habe ich vom Herrn empfangen. Christus ist für unsere Sünden gestorben. 1. Korinther 15, Vers 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Wir haben ja beim Lukas gelesen, auch gemäß der Schrift, immer nach der Bibel, gemäß der Schrift. Und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und ist erschienen dem Kephas und dann den 12. Danach erschien er mehr als 100 Brüdern zugleich, als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen, dann allen Aposteln ist er erschienen. Als letztem von allem erschien er auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt. Also Paulus sagt, also ich habe es gar nicht verdient. Mir ist er erschienen. Denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgte. Doch durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, der Gnade Gottes, die in mir ist und so weiter. Und dann verkündigt er das Evangelium von der Auferstehung. Vers 13, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben. Er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn die Toten nicht auferweckt werden. Er spricht über die Auferstehung der Toten allgemein. Denn es ist so wichtig zu wissen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, brauchen auch wir nicht auf den Friedhof zu gehen und auf die Auferstehung zu warten. Brauchen auch wir nicht auf ewiges Leben zu warten. Können wir das ewige Leben vergessen und abschreiben? Wenn Christus nicht auferstanden wäre, ist unser Glaube null und nichtig. Ist nutzlos, sagt er hier. Dann wären wir noch in unseren Sünden, Vers 17. Und auch Christus wäre bei den Verlorenen. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Also wenn wir keine Auferstehungsbotschaft hätten, kein Ostern hätten, wir wären nutzlose Idioten. Eigentlich nichts. Was wollen wir denn eigentlich? Wenn Christus nicht auferstanden wäre, alles vergeblich, alles umsonst. Nun aber, kommt die Wende hier, ist Christus von den Toten auferweckt worden. Er ist der Erste der Erschlafenen geworden. Nämlich durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so ist auch durch einen Menschen das Leben in diese Welt gekommen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden alle im Christus lebendig. Dann wird die Reihenfolge aufgezählt, Christus als Erster. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, jede Gewalt und jede Kraft vernichtet hat und seine Herrschaft Gott und dem Vater übergibt. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihn nicht alles euch, nicht ihm alles zu Füßen gelegt. Jesus ist Sieger über den Tod, über die Macht und so weiter. Und nun, Vers 35, könnte er einer fragen, werden die Toten auferweckt, was für ein Leib werden sie haben? Auch das beschäftigt uns sehr, was für ein Leib werden wir haben? Vers 42, so ist mit der Auferstehung der Toten, es wird gesät, was verweslich ist, und wird auferweckt, was unverweslich. Es wird gesät, was armselig ist, und wird auferweckt, was herrlich ist. Es wird gesät in Schwachheit, und das, was auferweckt wird, ist Kraft und Stärke. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein überirdischer Leib. Und wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen und so weiter. Und dann der Jubelruf, Kapitel 15. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit der Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und daher, geliebte Brüder, lasst uns standhaft und unerschütterlich sein. Nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Soweit die Worte aus dem 1. Korintherbrief 15. Vater, ich möchte heute Morgen dich preisen, dich anbeten und dir danken, dass du uns heute Morgen segnen willst. Und wir möchten heute Morgen wirklich Osterfreude, Auferstehungsfreude empfangen und Glaubensgewissheit empfangen, damit wir genauso wie die Apostel mit großer Kraft Zeugnis geben können in unserer Umgebung von der Auferstehung unseres Herrn. Und damit wir auch so richtig feiern können, die Auferstehung des Herrn, Herr. Schenke uns Gnade, dass wir die Auferstehung heute Morgen so richtig verstehen. Salbe meine Lippen, damit ich das rüberbringe, Vater, was du deinem Volk, deinen Kindern heute Morgen sagen möchtest, dass heute Morgen jeder seine eigene persönliche Jesus-Offenbarung hat, Jesus-Erfahrung hat, Jesus-Begegnung hat und dass er auch wirklich sagen kann, mir ist der Herr erschienen, auch als eine unzeitige Geburt. Ich bin zu spät geboren, aber mir ist der Herr erschienen. Und ich glaube an Jesus, nicht weil Pastor Matthäus es sagt, sondern weil ich selbst Jesus gesehen, selbst Jesus erlebt, selbst Jesus erkannt, selbst Jesus entdeckt habe. Vater, salbe du meine Lippen, dass ich dein Wort heute Morgen predigen kann. Amen. So, ich denke, es geht heute Morgen. Ja. Ostern. Ostern ist das Fest der Freude. Schallt es wieder. Da ist irgendwo etwas zu hoch gedreht. Und diese Freude, diese Osterfreude, die muss ausgekostet werden. Also wenn es schon eine Freude ist, dann muss es ausgekostet werden und genossen werden. Die Freude muss und sollte genossen werden. Vom Kreuz her, da wissen wir, sterben, leiden und so weiter, da fallen wir in den. Da werden wir traurig, da werden wir schwermütig. Warum? Er hat alles getan, er hat alles getragen, unseretwegen. Die Auferstehung. Okay, wir probieren das mal anders. Wir müssen da irgendwas machen, dass das besser klappt. Am dritten Tag ist er auferweckt worden. Ich dachte, diese Tage, wir haben ja fast leere Grab gehabt und so weiter. Warum musste Christus sterben? Die Kassetten könnt ihr von Freitag und Samstag euch anhören. Ich will nicht mehr darauf bloß eingehen. Am dritten Tag ist er auferweckt worden. Also gar nicht so lange. Und es ist so wichtig zu wissen, am dritten Tag, dass gar nicht lange Zeit vergangen ist. Weißt du, Legenden brauchen normalerweise Jahrhunderte, Jahrtausende, um Legenden zu entwickeln. Und hier, wenn die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat, ich setze mal voraus, sie hat nicht stattgefunden, wie die meisten Leute sagen, und wie der Stern und der Spiegel manchmal schreibt, und solange Rudolf Augstein lebte und immer wieder da rumgefaselt hat mit seinen dummen Gedanken, so mit der Auferstehung des Herrn. Weißt du, Jesus lebt. Und aber ich setze mal voraus, es gibt Zweifler auch unter uns, die immer noch zweifeln, ist er wahrhaftig auferstanden. Ist das nicht alles nur ein Hirngespinst, ein Vater Morgana? Ich sag euch, Legenden kann man nicht in 3 Tagen entwickeln. Auch nicht in 30 Jahren. Es braucht seine Zeit, um eine Legende zu werden und eine Legende zu entwickeln. Also innerhalb von 3 Tagen ist hier Jesus auferstanden, auferweckt worden. Und innerhalb von 3 Tagen hat sich die Botschaft ausgebreitet und man hat die Jünger verhaftet, man hat die Jünger verhört. Wir können ein paar Kapitel später in der Apostelgeschichte lesen. Man hat ihnen verboten, im Namen des Auferstandenen zu predigen. Man hat sie bedroht sogar. Man hat sie bedroht, zu predigen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Halleluja. Und jeder, der an mich glaubt, wird leben. Und hier hat etwas ganz Großartiges begonnen durch die Auferstehung des Herrn. Jesus ist ein tatsächlicher Retter geworden. Wäre Christus nicht auferstanden, hättest du, hätte ich heute Morgen keine Sündenvergebung. Glaubst du das? Die Kreuzigung ist die Strafe für unsere Sünden und die Auferstehung ist die Quittung, dass meine Sünde bezahlt ist. Halleluja. Das ist der Beweis. Meine Schuld ist bezahlt. Jesus lebt und er hat Genüge getan, ist von Gott akzeptiert worden, von Gott angenommen worden. Sein Opfer war wohlgefällig vor dem Herrn und deshalb habe ich Vergebung der Sünden. Durch die Auferstehung weiß ich, ich habe Vergebung der Sünden, bin ein Kind Gottes. Also es gibt heute keine Gotteskindschaft ohne der Auferstehung. Durch die Auferstehung beweist sich Jesus als der tatsächliche Retter der Welt. Was die Engel verkündigt haben, euch ist heute der Retter geboren. Das Gleiche erleben wir bei der Auferstehung. Euch ist jetzt der Retter geschenkt. Jetzt habt ihr den Retter. Jetzt ist er mitten unter euch, in der Gemeinde oder den Glaubenden. Als Jesus auferstand und den Jüngern erschien, dann ist er für die Jünger da gewesen. Die Welt kann ihn nicht fassen, deshalb man kann auch der Welt sehr schwer erklären, was die Auferstehung wirklich ist. Er erschien nur den Herrn, er erschien nicht dem Pilatus, er erschien nicht dem Cäsar von Rom, er erschien nicht den hohen Priestern, er erschien nicht den Leuten, die riefen, kreuzige ihn, dem Pöbelvolk, er erschien den glaubenden Jüngern. Die hatte um sich gesammelt und um sich geschart. Und die Auferstehung macht uns heute Morgen klar, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Die Schrift hat sich erfüllt. Das ist also der Beweis, oder sehr wichtig für uns, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre die Bibel ein falsches Märchenbuch. Legenden, Sagen wären da drin. Ja, so wie die griechischen Sagen oder wie Grimms Märchen. Das wäre die Bibel, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Die Auferstehung ist sozusagen das Gütesiegel Gottes. Auf das, was wir predigen, auf das, was wir glauben, zu dem, über das, was wir beten und so weiter. Das bestätigt, das Siegel bestätigt notariell. Es ist wahr, es stimmt. Er stimmt die Sache mit Jesus. Die ist nicht einfach erfunden. Jedes Wort, was wir über Jesus hören, was wir über Jesus erfahren, was wir über Jesus glauben, jedes Wort ist wahr, weil er auferstanden ist. Der Tod ist besiegt, Vergebung der Sünden existiert, Friede gibt es, Freude gibt es, den Himmel gibt es, wir haben Zugang zu Gott, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Jesus, seine Auferstehung beweist, dass er der Einzige ist, der dem Tod die Macht genommen hat. Bisher haben viele versucht, Sokrates ist tapfer gestorben, er nahm den Becher und trank sehr kühn. Nicht vergiftet, glaubt mir nicht, glaubt mir es. Und selbst wenn es wäre, wenn etwas Tödliches trinkt, wird es nicht schaden. Aber Sokrates trank, ging tapfer in den Tod. Aber die Christen und Christus insbesondere hat dem Tod die Macht genommen und die Christen sind singend in den Tod gegangen. Entweder haben sie die Auferstehung begriffen, die Auferstehung erfasst, die Auferstehung geglaubt, oder sie sind wahnsinnig gewesen, verrückt gewesen, singend in den Tod zu gehen. Halleluja, Löwe, komm, friss mich. Und sie ließen sich wilden Tieren vorwerfen, sie ließen sich kreuzigen. Wenn das nicht wahr gewesen wäre, dann hätten sie nicht so triumphieren können. Dann wären sie tapfer gewesen, aber nicht mit Begeisterung in den Tod gegangen. Jesus kam von den Toten und sie sind dem Ersten, der aus dem Totenreich zurückkam, begegnet. Sie haben eine leibhaftige Begegnung gehabt. Denn Jesus hat nicht nur den Tod bekämpft, Jesus hat auch den Tod durchlitten. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er hat den Tod durchlitten, hat alle Phasen des Todes, der Gottverlassenheit, der Gottesferne, der Hölle, der Unterwelt, alles auf sich genommen und erduldet. Ich komme nachher noch vielleicht ganz kurz zu sprechen, Jesus in der Hölle. Jesus in der Unterwelt. Was hat er dort zu suchen? Was hat er dort gemacht? Meine Lieben, als ich in Rom mal war, in der Sixtinischen Kapelle, war so begeistert. Hat mich so angetan, als ich gleich nach Hause kam und anfing zu predigen über die Höllenfahrt Jesu. Und mir ist eines dort sehr groß geworden. Die alten Christen haben nicht nur geglaubt, Jesus ist in Bethlehem geboren. Die alten Christen haben nicht nur geglaubt, er ist im Himmel. Nein, die ersten Christen, da basierte ihr Glaube, ist hinabgestiegen bis an den untersten Örter der Hölle und hat die Hölle gefangen genommen. Es gibt keine Hölle mehr, seitdem Jesus unten war. Es gibt keinen Tod mehr, seitdem Jesus unten war. Und das war der Glaube der ersten Christen, der alten Kirche, der Urgemeinde. Er hat dem Tod die Macht genommen. Deshalb stieg er hinab an die untersten Örter der Hölle. Deshalb musste er hinabsteigen, um den Fürsten, den Starken zu binden. Und heute Morgen ist der Starke für dich gebunden. Du musst dich mit dem Teufel nicht mehr abgeben. Du musst dich mit ihm nicht mehr plagen. Er ist für dich überwunden. Er ist gefesselt, sitzt an deiner Stelle, da wo er dich gerne hätte. Dort sitzt er jetzt und ist gefesselt. Halleluja, stell dir mal so was vor. Glaub daran, dass er gebunden ist für dich. Für dich ist der Teufel gebunden. Und du darfst jetzt in Freiheit das Gefängnis verlassen. Er hat dem Tod die Macht genommen. Die Auferstehung bestätigt, dass der Tod über Jesus nicht mehr regieren kann, nichts mehr sagen kann. Er ist der Erste und der Letzte und der Ewige und der Lebendige geworden. Er sagt, ich war tot und siehe, ich lebe in der Offenbarung. So stellt er sich vor. Der Tod hat keine Macht mehr an ihm. Und Jesus sagt auch seinen Jüngern, die jetzt an ihn glauben, Markus 16, 18, alle, die jetzt an ihn glauben, das ist ein wunderbarer Vers, alle, die glauben, die werden den Tod nicht schmecken. Halleluja. Bruder, du wirst den Tod nicht schmecken. Kannst du es vorstellen? Du wirst sterben, aber du wirst den Tod nicht schmecken. Warum? Weil Jesus den Tod ausgekostet hat. Die Bitterkeit des Todes, die Gräuel des Todes, die Schrecken des Todes, die Angst des Todes, das hat er alles über sich ergehen lassen. Du wirst den Tod durchmachen, aber du wirst den Tod nicht schmecken. Du wirst den Tod nicht riechen. Du wirst den Tod nicht spüren. Du wirst den Tod nicht erleben. Du wirst den Tod nicht schmecken. Also die an ihn glauben, die werden den Tod nicht schmecken. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Als ich das begriff, ist bei mir ein Licht aufgegangen. Ich werde den Tod nicht schmecken. Ich werde sterben. Aber das Sterben hat für mich bereitet mir keine Panik mehr, bereitet mir keine Angstzustände mehr. Das ist was ganz Normales. Denn Sterben hat schon immer gegeben, schon in der Schöpfung, noch vor dem Sündenfall hat Sterben gegeben. Niemand soll so dumm glauben und so dumm sein, dass vor dem Sündenfall kein Sterben gab. Aber die Bibel sagte, Adam, von dem Tag, du davon isst, wirst du sterblich sein. Das ist etwas ganz anderes. Zum Leben gehört Sterben, dazu ist ein Teil unserer Existenz. Wir können ohne Tod nicht leben. Die Natur stirbt, die Pflanzen, ist immer wieder dieses Kommen und ewige Gehen. Das ist etwas Ewiges. Aber dann hat dieses Natürliche hat nichts Erschreckendes, nichts Gräuliches, nichts Befürchtendes mehr. Jesus hat den Tod durchgekostet und hat den Kelch bis zur Neige getrunken. Und der Todesengel rankt mit dem Todesengel und sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir können das von Garten Gethsemane. Und er trank den Kelch zur Neige und hat den Tod geschmeckt. Und deshalb, du wirst den Tod nicht mehr schmecken. Halleluja, weil er den Tod gekostet hat. Weil er die ganze Bitterkeit, das ganze Gift des Todes in sich aufgenommen hat. Mein Herz jubelt. Jetzt solltest du klatschen in die Hände und jubeln und jauchzen. Weißt du, ich sitze so und sage, na wunderbar, der Heiland hat alles für mich getan. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Du bist wunderbar. Halleluja. Praise God. Oh, wunderbar. Nein. Halleluja. Glory, glory, glory. Du sollst aus dem Häuschen gehen. Jesus lebt, Halleluja, das Grab ist leer, fang an zu rennen, fang an zu jubeln, fang an zu jauchzen, fang an zu hüpfen. Halleluja, Frühling kommt in deinem Leben. Du fängst an zu blühen, zu grünen, aufzugehen. Praise Gott. Hat die Tür zum Leben aufgestoßen, der Herr. Der Tod ist besiegt. 1. Korinther habe ich gelesen, der Tod ist verschlungen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist jetzt dein Gift? Wo ist deine Angstmacherei, deine Panik? Wo ist das? Die Auferstehung des Herrn. Ich möchte heute Morgen aber den Beweis antreten, wie, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, brauchten wir gar nicht mehr hier jubilieren. Hätte es keinen Sinn, würde es nichts bedeuten, würde uns nichts bringen. Aber Gott sei Dank, das hat sich erfüllt, was die Schrift vorausgesagt hat, was die Menschen gehofft und geglaubt haben. Alle Religionen, alle Kulturen, ich lese Göttersagen gerne und alle möglichen Sagen und alle Märchen. In allen Märchen kommt immer wieder eins und dasselbe. Und auch in der Bibel, im Alten Testament kommt eins und dasselbe. Die Sehnsucht des Menschen nach Erlösung. Die Sehnsucht des Menschen nach Erlösung ist überall eins und dasselbe. Und ob es jetzt die Griechen waren, die Römer waren, die Ägypter waren, die Babylonier waren, die Juden waren, die Hindus waren oder welches Volk es auch immer gewesen war, die Germanen haben auch ihre Göttersagenlegenden gehabt. Und immer wieder die Sehnsucht nach einem Erlöser. Ich könnte über den Messias predigen. Alle Völker haben eine Sehnsucht nach dem Messias gehabt. Manche warten heute noch und haben nicht begriffen und noch nicht kapiert, dass Jesus dass der Messias schon längst gekommen ist, schon längst sein Werk vollendet hat und schon längst sein Werk getan hat und haben noch nicht begriffen. Die leben hinter dem Mond, die lieben Völker, die lieben Nationen. Jesus ist gekommen, der Messias. Aber die Sehnsucht nach dem Messias ist immer, immer und immer da gewesen. Jedes Menschenherz sehnt sich nach dem Erlöser. Jedes Menschenherz sehnt sich nach dem Erlöser. Wie die Schrift sagt. Sagt nicht, wie die Bibel sagt, sondern wie die Schrift sagt. Gewiss, dass die Juden haben eine ganz starke Gottesoffenbarung gehabt und so weiter. Aber wie die alten Schriften das sagen, und es gab früher noch viele alte Schriften, und in allen diesen alten Schriften ist eine Hoffnung auf den Messias, auf den Erlöser da. Alle großen Religionen haben ihre Schrift. Und so alle Schriften irgendwo künden das an. Nur nebenbei zu eurem Verständnis, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt. Ich will euch nicht verunsichern, ich halte euch schon an der Bibel fest. Glaubt mir das. So, das Alte Testament ist die Botschaft für uns und ist die Grundlage für unseren Glauben. Paulus sagt hier in Kapitel 15, Vers 12 bis 19, und er zieht einige logische Schlüsse. Gäbe es keine Auferstehung, sagt er. Gäbe es keine Auferstehung, dann ist Christus nicht auferstanden, dann ist die Predigt des Evangeliums inhaltlos, dann ist unser Glaube zwecklos, sinnlos und so weiter, dann sind alle, die an die Sündenvergebung glauben, verführte, in Irre geleitete und somit verloren, dann sind alle Apostel Lügner. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann haben wir eine falsche Hoffnung auf falsche Pferde gesetzt oder wie wir das auch immer nennen möchten. Wir wären die elendesten Menschen unter den Menschen. Paulus sagt, dass ohne der Auferstehung wäre unser Glaube inhaltslos. Er hätte zwar einen religiösen Form, eine religiöse Tradition, sehr viel Kult und Zeremonie und Zirkus, aber es hätte keinen Inhalt. Aber jetzt, Halleluja, die Folgen der Auferstehung, Kapitel 15, Vers 20 bis 28. Nun aber, weil Jesus auferstanden ist, nun aber, dieses nun aber, so wichtig, nun aber, bleiben die Toten nicht im Tod. Die, die an Jesus glauben, sie werden leben, weil der Bahnbrecher, der Eisbrecher, der Durchbrecher, Jesus Christus gekommen ist und hat dem Tod die Macht genommen, hat die Hölle durchbrochen, den Teufelskreis durchbrochen. Der Alte, wie durch einen Menschen, durch Adam die Sünde in die Welt kam, so kommt jetzt durch den einen Leben in diese Welt. Jesus ist der Wegbereiter des neuen Lebens. Und alle, die zu Christus gehören, zu dieser neuen Art von Menschheit, von Mensch gehören, die werden auferstehen. Selig und heilig, heißt es in der Offenbarung einmal, ist derjenige, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Weißt du, der Teil hat. Du kannst heute Morgen Teilhaber werden der ersten Auferstehung, indem du sagst, ich möchte dabei sein. Ich möchte Jesus als meinen Herrn akzeptieren. Und ich glaube an Jesus Christus. Jesus, sei du mein Herr. Und alle, die Jesus als ihren Herrn nennen können, die dienen nicht mehr dem Teufel, sondern dienen dem Herrn. Jeder, der Jesus als Herrn nennt, da musst du nicht viel auswendig lernen. Da musst du nicht irgendwelche Mitgliedsbeiträge zuerst mal bezahlen. Da musst du nicht irgendwelche religiöse Pflichten erfüllen. Du musst nur Jesus als Herrn akzeptieren, dass er Herr ist über, wir haben gesungen, über alle Landen, auch über das Todesland, auch über die Wüstenei, auch über die Hölle. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und wenn du das sagen kannst, Jesus ist Herr, dann bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Lass uns zusammen sagen, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Glaubst du das? Amen. Dann bist du bekehrt heute Morgen. So schnell geht Bekehrung. Die meisten Leute denken, da muss ich etwas tun, etwas leisten, etwas vollbringen. Nein, du musst nur immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist alles enthalten. Jesus ist Herr. Es zerrt über das Grab auch. Die Auferstehung Jesu wird nicht aus historisch-kritischen Gründen verworfen. Das ist also, wo die meisten modernen Theologen, was sie denken, dass es wäre aus kritisch-historischen Gründen. Man kann es nicht beweisen. Man weiß nichts Genaues und so weiter. Deshalb verwerfen sie die Auferstehung Jesu. Ich sage euch, warum man heute die Auferstehung Jesu verwirft. Es sind nur Vorurteile. Und ganz dumme, blöde Vorurteile sind es. Nur aus Vorurteilen, nicht aus kritisch-historischen Gründen verwirft man die Auferstehung Jesu. Nur weil man blöd ist, weil man unterbelichtet ist, Die Bibel sagt, und der Sinn der Ungläubigen ist verblendet, weil die Ungläubigen es nicht sehen wollen. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass er auferstanden ist. Wenn er auferstanden wäre, dann müssen wir uns ändern. Da muss mit uns was passieren. Da muss man anders leben und so weiter. Weil sie aber das nicht wollen, dann suchen sie historisch-kritische Argumente, um einfach festzustellen, warum Jesus nicht auferstanden wäre. Ich möchte all diesen Leuten, die so kritisch-historische Argumente in zu Felde bringen, einfach den Teppich von den Füßen ziehen und sagen, das gibt's nicht. Ich kann den Beweis treten, dass man juristisch, und du kannst die vier Evangelien nehmen, musst gar nicht mal viel nehmen, die vier Evangelien nehmen, wenn du beim Gericht wärst und müsstest jetzt in eine Gerichtsverhandlung hineingehen, du könntest die vier Evangelien als Beweis nehmen für Schuld und Unschuld, Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Und du würdest, wenn du die Auferstehungslegenden, Berichte oder wie du es auch nehmen möchtest, Bezeugungen, wenn du die nehmen würdest, du würdest beweisen können, anhand dieser Aussagen, der verschiedenen Aussagen, der eine hat zugesehen, der eine hat das Pult von der Seite gesehen, dann der von der Seite das Pult gesehen und der andere von der anderen Seite und der nächste von der Seite. So, vier Evangelien, von all den vier Seiten wird die Auferstehung beleuchtet. Und du würdest Recht bekommen beim Gericht. Jeder vernünftige Rechtsanwalt, jeder vernünftige Richter müsste Gerechtigkeit sprechen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es gibt zu viele Beweise. Das spricht alles dafür. Bitte bringt den Gegenbeweis. Man muss jetzt den Gegenbeweis bringen, dass er nicht auferstanden wäre. Bring den Gegenbeweis. Wenn irgendjemand zu dir kommt und sagt, ich glaube nicht an die Auferstehung Jesu, dann sag, beweis mir das, dass er nicht auferstanden ist. Jeder Frühling sagt mir, die Natur sagt mir schon so, jedes Leben sagt mir so, kommen und gehen und so weiter, dass es eine Auferstehung gibt. Jeder Regentropfen, der vom Himmel fällt, steigt wieder zum Himmel auf, macht verschiedene Verwandlungsphasen, bleibt aber in der Substanz ein und dasselbe. Also dieses ewiges Leben, das ist innen drin enthalten. Also bitte bring mir den Gegenbeweis, dass es keine Auferstehung gibt. Lass dich doch nicht immer in Boxhorn jagen von den dummen Leuten, die an Gott nicht glauben. Die sind Narren nach der Heiligen Schrift. Sind Narren nach der Heiligen Schrift. Und lass dich doch nicht von einem Narren für dumm halten. Er ist auferstanden. Leute, ich werde zornig auf die dummen Menschen, auf die Atheisten. Ich komme aus dem Atheismus. Ich kenne die Argumente. Und ich kann euch schwarz auf weiß beweisen, was die sagen. Und ich kann euch, und weil ich die Argumente so gut kenne, die atheistischen Argumente so gut kenne, deshalb werde ich all diese Argumente nehmen und euch auf den Tisch legen und sagen, guckt, argumentiert mit diesen Leuten und ihr könnt den Leuten die Auferstehung Jesu beweisen und dann den Mund füllen. Weißt du, wir kennen das Buch Ben-Hur. Wer hat den Film schon gesehen oder das Buch gelesen? Ben-Hur. Der Verfasser. Wisst ihr, was der Verfasser wollte? Der war ein ganz böser Mensch. Der Verfasser war ein ganz böser Mensch. Der wollte ein Argument, eine Schrift gegen das Christentum entwickeln. Und er fing an zu schreiben, Material zusammen. Und seine Frau war eine gläubige Christin. Seine Frau hat gebetet. Und gesagt, oh, guck mal, was mein Mann sich vornimmt. Und was er sich in den Kopf setzt, das wird er durchsetzen. Das wird er schreiben. Er wird ein Werk schreiben. Und aus Hass, weil seine Frau eine Beterin, eine fromme Frau war, eine gläubige Frau war, hat er alles gesucht, um seiner Frau zu beweisen, das, was du glaubst, liebes Weibchen, ist alles Blödheit. Frauen können glauben, aber ein vernünftiger Mann wird sowas nie glauben. Und all diese Argumente gesammelt, um seiner Frau zu beweisen, es gibt keinen Gott, es gibt kein ewiges Leben, es gibt keinen Christus, der das nie gegeben, alles nur Fata Morgana. Und hat Material gesammelt. Hat Material gesammelt. Und dann war er fertig. Und dann irgendwo, als er dann alles Material durchgesichtet und gelesen hatte, plötzlich kommt ihm die Erleuchtung. Und diesen Christus, gegen den ganze Armeen marschiert sind und nichts ausgerichtet haben. Und all diese Argumente, den hat es gegeben. Frau, was mache ich jetzt? Meine ganze Mühe. Dann sagt er, schreib genauso weiter wie bisher. Und so ist Ben-Hur entstanden. Diese Geschichte, dieser Kampf, dieses Ringen. Das Ringen des Menschen. Ich kann es nicht mehr. Und meine Lieben, du kannst Argumente sammeln gegen Jesus Christus sammeln. Und wenn sie genug Material gesammelt haben, sie werden zu der Erkenntnis kommen, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Halleluja. Die Vorurteile. Satan möchte es nicht wahrhaben, dass Jesus auferstanden ist. Dann muss er sein Geschäft zumachen. Er muss schließen. Ja, stell dir mal vor, er glaubt, Jesus wäre auferstanden. Deshalb das größte Interesse, dass es keine Auferstehung gibt. Klar, Freitag ist in Ordnung. Das ist noch ein Triumph der Hölle. Das darf man noch feiern. Bethlehem kann man auch noch feiern. Weihnachten und so weiter. Ist gekommen. Naja, bitteschön. Aber dass er lebendig geworden ist, dass jemand aus dem Totenreich zurückkam, das darf nicht wahr sein. Dann kann die Hölle dicht machen. Der Tod will es nicht haben. Die modernen Theologen wollen es nicht haben. Und so weiter. Warum? Weil man, und Theologen, das sind Wissenschaftler, nur Kopfglaube. Die Wissenschaftler, die arbeiten nur mit Kopf. Und weißt du, wenn man mit Kopf arbeitet, wenn man wissenschaftlich etwas untersucht, man muss also mehrere Experimente machen. Du kannst nur einmal sterben und nur einmal auferstehen. Das lässt sich nicht wiederholen. Alles andere lässt sich wiederholen, wissenschaftlich, so und so viele Experimente. Aber jetzt Jesus nochmals sterben lassen und nochmals auferstehen lassen. Nochmals sterben lassen und nochmals. Das kannst du nicht, das musst du glauben. Er ist ein für allemal für die Sünde gestorben, ein für allemal auferstanden, ein für allemal zum Vater eingegangen. Also dieses Experiment ist nicht wiederholbar, deshalb auch nicht wissenschaftlich. Deshalb auch nicht wissenschaftlich. Deshalb kannst du es auch wissenschaftlich nicht beweisen, weil es nicht wiederholbar ist. Auch deine Errettung, deine Vergebung ist nicht wissenschaftlich wiederholbar. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, dann sind dir deine Sünden auf deinem Schlag vergeben und du bist frei. Und dann kannst du nochmals kommen, wenn du nochmals gesündigt hast. Dann kannst du sagen, vergib mir, was ich gestern getan habe. Aber was vorher war, ist vergeben, ist vorbei, ist vergessen. Du kannst Ade sagen, deinen Sünden, und kannst dich von ihnen verabschieden. Ein für allemal. Und wir haben eine Kultur des Todes. Der Teufel hat uns so belogen. Weißt du, der Satan hat den Weg des Todes geöffnet für die Menschheit. Und wir haben so eine Kultur des Todes. Alles ist nur Tod, Tod, Beerdigung und so weiter. Spielt eine größere Rolle und so weiter. Wir leben in der Kultur des Todes. Dieses Sterben. Und der Teufel selbst ist der größte Spezialist, was Sterben anbelangt. Weißt du, wir sagen Sterbehilfe. Was ich heute Morgen verkündigen möchte, ist Lebenshilfe und keine Sterbehilfe. Euthanasie, weißt du, was Euthanasie heißt? Sanfter Tod. Sag mir, dass der Tod sanft ist. Also nur Dumme würden glauben, dass der Tod sanft ist. Ich glaube nicht an den sanften Tod. Der Tod ist immer was Schreckliches, immer was Grausames. Sanfter Tod, Euthanasie. Vergiss das alles. Das ist alles nur Lüge und Schwindel vom Teufel. Und vergiss das, was Kübler-Ross geschrieben hat. Und vergiss alles, dass da irgendein Licht kommt und dich abholt. Wenn du nicht in Jesus Christus bist, hol dich der Teufel. Das sollst du wissen. Wenn du nicht gerettet bist, wenn du nicht an den Auferstandenen glaubst, dann kassiert dich die Hölle. Ich kenne meinen Hirten, meinen Heilern. Und Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Einem Fremden folgen sie nicht nach. Es ist so wichtig, dass du in diesem Leben Jesus als den Herrn kennst. Und dass du ihm folgst. Und dass du dem Fürsten des Lebens hast. Dass du diese Offenbarung des Auferstandenen erlebt hast. Wie predigen hast du nicht Sterbehilfe, sondern Lebenshilfe, Glaubenshilfe. Halleluja, Halleluja, praise Gott. Glaubende sagen immer wieder, wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und nicht vom Leben zum Tod. Das ist der normale Weg. Wir sind genau umgekehrt. Wir haben das Pferd von hinten aufgesäumt. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das sagen Glaubende. Und jeder von uns, der in den Himmel kommen möchte, muss vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sein. Und nicht erst, wenn er gestorben ist, sondern jetzt schon. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Halleluja. Wenn er sterben würde, spielt keine Rolle. Glaubst du das? Hat er die Martha gefragt. Ja, sagt er, wenn ich mal gestorben bin. Nein, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Du musst Johannes 11 lesen, was da drin steht. Glaubst du das? Ja, ich glaube, einmal am jüngsten Tag. Dann sagt Jesus, vergiss doch diesen Quatsch. Nicht am jüngsten Tag, irgendwann mal, sondern Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und zwar jetzt, heute und hier. Nicht erst irgendwann. Das ist ganz arg wichtig, dass man die Bibel richtig liest, im Zusammenhang liest. Römer Kapitel 6, Vers 9, der Tod herrscht nicht mehr über uns. Ist das nicht großartig? Der Tod herrscht nicht mehr über uns. Er hat den Tod ausgekostet und so weiter. Und sie werden den Tod nicht mehr schmecken. 2. Timotheus 1, Vers 10. Christus hat dem Tod die Macht genommen, den Stachel gezogen. Jetzt Tod und Hölle. Wo sind jetzt deine Waffen? Was kannst du gegen mich anbringen? Ein entwaffneter Feind, was kann er gegen dich ausrichten? Deine Feinde sind entwaffnet. Halleluja. Deine schlimmsten Widersacher sind entwaffnet. Der Tod ist das Schlimmste. Jesus hat die ganz gesamte Unterwelt eingenommen. Er ist jetzt Herr über dem, was im Himmel ist, was auf Erden ist und was unter der Erde ist. Er sagt, als der Auferstandene, mir ist gegeben alle Gewalt. Alle Gewalt. Alle Gewalt und zwar über alle Engel, über alle Dämonen, über alle Urfeinde der Menschheit. Jesus hat alle seine Gewalt über alle Urfeinde der Menschheit. Egal was es ist, die gesamte Unterwelt. Alles hat er. Und jetzt ist der Feind. Ich bin so begeistert. Weißt du, ich würde nur noch Ostern predigen. Nur noch Ostern. Und jetzt sind die Feinde, jetzt hör mal gut zu, die Feinde, der Tod ist der größte Feind, Feind Nummer 1 eigentlich in unserem Leben. Und er hat den Tod zu seinem Vasallen gemacht, seinem Hündchen. Oder Corrie ten Boom sagt, der Tod ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn Kinder heimkommen. So der Tod ist, so das Hündchen, jetzt das läuft es. Der Tod ist ein nützlicher Diener sogar für uns. Jetzt macht er die Tür auf, wenn wir heimkommen. Ist sogar notwendig, dass der Tod da ist, dass wir sterben. Und deshalb hat der Tod keine Macht mehr über uns. Er hat dem Tod die Macht genommen. Er winselt nur noch und sagt, oh, kann ich das und so weiter. Er ist sogar Jesus jetzt alles untertan und untertänig. Und ist sogar ein Helfer geworden. Sogar ein Diener geworden. Oder was es auch immer ist. Durch das Erlösungswerk Jesu haben wir, besitzen wir, wir sind jetzt Habende, wir besitzen unvergängliches Leben. Ist das nicht herrlich? Halleluja. Durch Jesus besitzt du, besitzt ich. Wir sind Ewigkeitsbesitzer. Besitzen wir unvergängliches Leben. Natürlich ist das Einstellungssache und Ansichtssache und Verständnissache. Ja, aber ich habe die Ansicht. Ich habe die Erkenntnis. Ich habe das Bewusstsein. Und ich weiß, ich bin wirklich reich jetzt durch Jesus Christus. Er hat mein Leben so reich gemacht. Egal, was die Menschen denken, welche Ansichten sie haben, ich habe es begriffen. Ewiges Leben ist etwas Unbegreifliches. Und den Klugen und Weisen hat es verborgen, aber den Unmündigen, Glory, Halleluja, hat es offenbart. Und die Fackens, eine alte Oma, die zittert, ein Hilfsschüler, ein Analphabet kann mehr vom Himmel begreifen, als ein Professor, Doktor. Der versteht die himmlischen Dinge nicht. Warum? Weil er ein Brett vorm Kopf hat und das ist sein Wissen, sein Verständnis, sein Denken. sein griechisches Denken. Er muss alles fassen, spüren und so weiter. Aber zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was du nicht fassen, was du nicht spüren kannst, und es existiert trotzdem. Und wir leben damit. Stell mal vor, ich unterhalte mich ohne Kabel. Da kommt eine Schwester zu mir, eine liebe Schwester aus der Gemeinde. Gott segne sie. Und ich habe hinten so mein Funkkabel. Und dachte, Bruder, man tut das bei dir, hängt hinten was raus. Nein, habe ich gesagt, da hängt nichts raus, das ist Kabel. Ach, du bist verkabelt. Du bist verkabelt. Okay. Aber weißt du, du siehst diese Funkwellen hier nicht im Raum, aber trotzdem unterhalten wir uns und verstehen uns. Manchmal gut, manchmal schlecht. Je nachdem, ob die Hände ein- oder ausgeschaltet sind. Ewiges Leben ist etwas Unbegreifliches. Man muss mit dem Glauben erfassen, im Geist erfassen und durch die Offenbarung erfassen. Hier diese Apostel. Uns ist er erschienen. Und sie haben nicht nur das leere Grab gesehen. Das leere Grab ist nur ein Hinweis, kein Beweis. Leere Gräber sind noch lange keine Beweise, dass Jesus lebt. Du kannst 100 Jahre, 100 Mal nach Jerusalem pilgern und alle Gräber angucken. Und du wirst eine ganze Menge leere Gräber finden. Aber das leere Grab ist noch kein Beweis, dass Jesus lebt. Sondern die Erscheinung, die Begegnung, diese leibhaftige Berührung des Herrn. Das ist, was den Unterschied ausmacht. Nicht das leere Grab. Das leere Grab ist nur ein Hinweis, nur ein Schild. Ja, er lebt. Er ist nicht hier. Das Kreuz Jesu Christi, die Botschaft von der Auferstehung, macht ungelehrte Männer zu Philosophen, zu Lehrern. Zu großen Männern, die die Weltgeschichte veränderten, das ganze römische Imperium auf den Kopf stellten. Viele haben versucht, den Namen des Gekreuzigten auszulöschen, was da alles unternommen wurde. Im Namen des Gesetzes, der Obrigkeit und so weiter. Niemand konnte diesen Namen auslöschen. Je mehr man dagegen ankämpfte, desto schneller wuchs der Name Jesus, verbreitete sich der Name Jesus. Die Gemeinde Jesu blühte und gedieh. Was Zöllner und Fischer durch die Gnade Gottes ausrichten konnten, das vermochten Philosophen, Redner, das vermochten die Weisen dieser Welt nicht. Menschen zu verändern, aus Dieben, Mördern, Prostituierten, Knabenschändern, Verbrechern, Heilige zu machen. Das vermochte die Botschaft der Auferstehung. Das vermochte einfache Fischer, Zöllner, einfache Leute vom Land, Handwerker, die mit Jesus gelaufen sind. Die vermochten, aus Verbrechern Heilige zu machen. Das sind Pädagogen gewesen und geworden. Menschen, die Welt auf den Kopf gestellt haben, weil sie etwas kannten, etwas, was die Welt nicht kannte und nie kennen wird, es sei denn, sie kennt Jesus Christus und entdeckt Jesus Christus. Die Welt wird es nie kennen, das, was diese einfachen Fischersleute, diese einfachen Menschen erfuhren. Sie waren ungelehrte Männer, aber sie haben etwas Großes gewagt. Eine Weltkirche, heute haben wir katholische Kirche, evangelische Kirche und noch viele andere Kirchen, aber das hat nichts zu sagen heute Morgen. Aber sie haben aus dem Nichts, und der Beweis ist da, dass sie innerhalb des ersten Jahrhunderts das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt haben. Und sogar im Kaisershaus, noch bevor das erste Jahrhundert zu Ende ging, sogar im Kaisershaus, beim Claudius und so weiter, gab es Gläubige, sogar die Kaiserin war eine Gläubige. Es gab Gläubige im Kaisershof. Und zwar über die Sklaven, über die Niedrigen, über das Gesindel kam das Evangelium auf dem Kaiserhof. Und Paulus war auch einer, der ein Zeugnis hatte und sagte, ich muss dem Cäsar mein Zeugnis ablegen. Ich muss. Sie waren zaghaft, sie waren ängstlich, sie waren schüchtern, sie waren befangen, sie waren ungelehrt und dennoch haben sie großartige Dinge ausgerichtet. Der Auferstand ist ihnen begegnet. Und weißt du, was der Auferstand ihnen sagte? Nicht guten Morgen. Fürchtet euch nicht, sagt er. Fürchtet euch nicht vor der Aufgabe, vor dem Dienst, vor der Weltmission, vor der großen Revolution, die euch vorsteht. Fürchtet euch nicht. Ich bin mit euch. Habt keine Angst. Das ist, was die Auferstehung uns gibt. Die Auferstehung nimmt uns jede Angst, jede Menschenfurcht. Halleluja. Das ist Ostern. Das ist das Evangelium. Es nimmt uns jede Menschenfurcht. Fürchtet euch nicht. Du bist nicht mehr allein. Seit Jesus lebt, steht er auch. Weißt du, normalerweise sind wir im Tod allein. Wer kann uns beistehen? Weder Frau, noch Mann, noch Kind, noch irgendjemand. Die meisten Soldaten, die in einem Krieg sterben, die haben nicht nach der Frau gerufen, sie haben immer nach der Mutter gerufen. Das ist merkwürdig. Aber ich habe das einfach in der Psychologie einfach beobachten können, wenn ich so alte Berichte gelesen habe von Soldaten, die in der Sterbestunde standen. Sie riefen nach der Mutter. Selbst die Mutter kann nicht in der Todesstunde bei dir sein. Aber wir haben jemand, diesseits und jenseits vom Himmel. Halleluja, Jesus Christus, der steht an unserer Seite. Ich bin bei euch alle Tage, hat er gesagt. Ist das nicht großartig? Und ich bin im Tod nicht allein. Und deshalb hat der Tod die Macht verloren, weil ich im Sterben nicht mehr allein bin. Da steht jemand an meinem Sterbebett. Nicht die Engel, ich brauche keinen Engel. Jesus steht an meiner Seite, Halleluja. Der tröstet mich. Und auf der anderen Seite steht der Heilige Geist, der wird bei euch bleiben, ewiglich. So die Gottheit persönlich, von wegen dein Engelchen. Ich spare mir diese Engelchen für den Himmel, die sollen nachher tanzen, mir fast vorspielen. Auf das freue ich mich schon, wenn ich im Himmel bin. Ja, da werde ich mich vergnügen. Aber Jesus, er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Wir haben einen starken und mächtigen Heiland. Epheser Kapitel 4, er ist hinabgestiegen, Vers 8. Und hat Gefangene erbeutet. Hat den Sieg vollbracht dort unten. Die Pforten der Hölle aufgebrochen. Den Riegel der Hölle geraubt. Die Hölle hat keinen Riegel mehr. Hat das Gefängnis gefangen genommen. Hat den Gefängnisschlüssel mitgenommen. Und deshalb kann Jesus sagen, ich habe die Schlüssel der Unterwelt. Ich habe die Schlüssel der Hölle. Ich habe die Schlüssel des Abgrundes. Er hat die Abgründe, alle menschlichen Abgründe, die es überhaupt gibt. Alle Schlüssel hat er in seiner Hand. 1. Petrus 3, Vers 19. Er stieg hinab zu den Geistern, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Und so weiter. Und hat sich die Mächte ihm untertan gemacht. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19. Also das ist die Predigt, die Petrus hält. Er hat sich die Mächte, alle Mächte untertan gemacht. Also zu seinen Füßen gelegt. Alle Mächte, die es existieren. Jede Macht muss ihm jetzt gehorchen. Jede Macht ist gebunden. Und alle Versuche der Macht, sich irgendwie noch aufzumüpfen. Die höllische Mächte, die Todesmächte, alle, die Sündenmächte. Weißt du, die Sünde werden wir schnell los, aber von der Sünde Macht, die ist noch schlimmer. Die sitzt unter uns drin. Auch die Sündenmacht, alle Mächte hat er sich untertan gemacht. Die müssen ihm folgen, die sind entwaffnet. Es ist zwecklos, dass sie sich groß aufregen. Wir müssen sie nur in Schranken weisen. Du musst, und die Bibel sagt, und haltet euch dafür. Der Sieg hat den Tod verschlungen. Halleluja. Der Sieg hat den Tod verschlungen. Tod, wo ist jetzt dein Sieg? Hölle, wo ist deine Macht? Jesus stieg hinab. Der Tod ist vernichtet. Jesus stieg hinab zu den Abgründen der Hölle. Zu dem Chaos, zu der Gottverlassenheit. Jesus stieg hinab zu der Ohnmacht, der Dunkelheit, der Bedrückung. Jesus stieg hinab so tief, dass es nicht mehr tiefer geht. Bis zum Abgrund. Stell dir das vor. So, damit der Mensch, wenn es noch irgendjemand gibt, da unten in unterstem Verlies, den hat er auch Hoffnung gemacht und macht Hoffnung. Du kannst gar nicht so tief fallen, dass Gott dich nicht retten könnte. Halleluja. Du kannst nicht so tief fallen, dass Gott dich nicht retten könnte. Die Hölle ist machtlos. Weißt du, vielleicht mit modernen Bildern, der Hölle ist der Strom entzogen, sie haben keinen Strom mehr. Die können nicht mehr produzieren. Die können nicht mehr handeln. Die können nicht mehr kommunizieren. Die Hölle hat keinen Strom, keine Energie mehr, keine Kraft mehr, keine Wirkung mehr. Der Hölle ist der Strom entzogen. Mein Freund, wir haben hinten genug Stühle. Bleib hinten. Nimm dir nicht so wichtig. Ja, hier ist Platz. Okay, Gott segne dich. Dankeschön. Der Hölle ist die Bedeutung entzogen, der Zweck entzogen. Die Hölle ist zweckentfremdet. Preis Gott. Preis Gott, die Hölle hat keine Wirkung mehr, weil Jesus gesiegt hat. Er stieg hinab und der hinabstieg, ist auch hinaufgestiegen zum Himmel. Dann alles durchschritten. Alles durchkämpft, Hebräer 4, Vers 10. Und der Sohn hat jetzt alle Macht an sich genommen. Die Macht der Finsternis hat Jesus an sich genommen. Der Tod ist nicht mehr tot. Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stahl? Hölle, wo ist dein Sieg jetzt? Bis zur Wiederkunft Jesu ist der Satan gefesselt. Der Satan ist in Schranken gewesen, bis zu der Wiederkunft Jesu. Diese Art von Predigen mag der Teufel nicht hören, ich weiß das. Diese Art von Predigen mag die Hölle nicht hören, aber es ist wichtig, dass es gesagt wird. Er stieg hinab und er stieg hinauf und hat alles sich zu seinen Füßen untertan getan und alles ist ihm untertan. Und wir müssen den Teufel heute Morgen gar nicht mehr ernst nehmen und gar nicht mehr groß akzeptieren und gar nicht Notiz von ihm nehmen. Deshalb die stärkste Waffe, die es gibt, die du als Christ hast, ist ignorieren. 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 Was ist die stärkste Waffe, Bruce? Ich wiederhole, glaubt es nur. Ignorieren. Ignoriert den Teufel und der Teufel hat keine Macht mehr. Ignoriert die Sünde, ignoriert die Krankheit, ignoriert die Bindungen, ignoriere. Lerne zu ignorieren. Dann hast du sehr viel entdeckt heute Morgen. Ignoriere. Der Feind ist entwaffnet. Er hat nichts. Was will er? Der kann nur dumm brüllen, der kann schreien, der kann toben, der kann sich unmöglich benehmen, der kann wüten, der kann schnauben mit Morden und Drohen. Das ist das Einzige, was er kann. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, die euch das Leben hier nehmen können. Sie können das andere, das ewige, das göttliche Leben, das ich in euch hineingelegt habe, nicht nehmen. Halleluja. Das kann euch niemand nehmen. Sie werden euch ins Gefängnis werfen, aber macht euch keine Sorge. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das ist Evangelium. Römer 8, Vers 1. Gibt es nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Jesus ist auferstanden. Aber stell dir mal vor, er wäre nicht auferstanden. Dann, für was brüllen wir dann Halleluja? Für was klatschen wir in die Hände, wenn er nicht auferstanden wäre? Wenn das nicht wahr wäre, was ich hier sage, wenn die Auferstehung nicht stimmen würde. Aber ich sage eines, die Auferstehung ist ein Fakt, eine Tatsache. Eine Tatsache, die bewiesen ist von Millionen und Abermillionen von Menschen. Keine Sache so gut bewiesen und so gut bestätigt und so gut begründet, als die Auferstehung des Herrn. Du sagst ja, wieso? Die Christenheit, ja. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und sagt, Jesus ist mein Herr, ist ein Beweis, ein lebender Beweis für die Auferstehung Jesu Christi. Jeder, der mal ein Sünder war, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist, ist ein lebender Beweis der Existenz Gottes. Und mittlerweile gibt es Tausende und Millionen von gläubigen Christen, welche Schattierung auch immer, spielt keine Rolle. Und die sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Ich habe Jesus erlebt, mir ist Jesus erschienen, mir ist Jesus begegnet. Ich habe ihn gespürt, ich habe persönliche körperliche, leibliche Berührung mit dem Herrn gab. Alle 11 hatten eine leibliche Berührung mit dem Herrn. Alle haben gesagt, Heiland, ich will dich kneifen. Und alle haben gekniffen. Halleluja. Weißt du, dieses Kneifen, das gefällt mir. Kneif doch deinen Nachbarn mal ein bisschen, aber nicht so stark, dass er blaue Flecken kriegt. Liebevoll kneifen. Weißt du, sie haben liebevoll den Herrn Jesus gekniffen. Bist es du, Herr, bist, ist es wirklich? Und du sitzt neben deinem Bruder. Halleluja. Du sitzt nicht neben deiner Schwester, du sitzt nicht neben einem Geist. Du sitzt neben deinem Bruder oder deiner Schwester. Der hat ein Herz, der hat einen Geist, der hat eine Seele. Der hat etwas Göttliches in sich. Die Auferstehung Jesu ist zum Glaubensgut der Christenheit geworden. Der wahren Christenheit, der Gläubigen. Tote Religionen haben keinen Glauben. Diesen Glauben, die reden. Auch tote Christen, es gibt auch tote Christen. So, nicht alle Christen sind wirklich Jesus begegnet. Nicht alle, die sich schimpfen, Christ zu sein, sind wirklich Christen. So wie nicht jeder, der Schneider oder Metzger ist, muss unbedingt auch den Beruf Metzger oder Schneider haben. Oder was weiß ich, Schuster oder Müller oder was es auch immer sein mag. Also der Name sagt es noch nicht viel, sondern die Erfahrung, das Leben, Lebensstil ist es, was den Unterschied macht. Jesus lebt, Halleluja. Die Kreuzigung war ein Fakt. Die Auferstehung ist eine Tatsache. Die Auferstehung existiert, und zwar ist glaubhaft, logisch und natürlich schon von allein von der Schöpfung, von der ganzen Anlage der Schöpfung eine Notwendigkeit. Jesus musste sterben, und damit er auferstehen kann. Denn nur das, was stirbt, steht auch auf. Und der Apostel Paulus sagt, ich bin Christus begegnet. Also eine unzeitige Geburt. Etwa 30 Jahre nach Christus, nach dieser Tatsache, nach diesem Ereignis. Er ist etwa 30 Jahre nach der Auferstehung Jesus begegnet. Also deshalb sagt er, sehr unzeitig. Aber diese Erscheinung, das war keine Täuschung, sondern es gab eine Unterhaltung. Weißt du, die meisten Menschen glauben, Jesus wäre im Geist auferstanden. Und sie glauben an Geister. Nein, Jesus ist nicht im Geist erstanden, sondern als Paulus dem Jesus begegnet, da wütet er gegen Jesus. Er kämpft leibhaftig gegen Jesus. Mit Morden und so weiter verfolgte die Gemeinde Jesu. Und dann Saul, 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 warum verfolgst du mich? Dann die Stimme vom Himmel. Und Herr, wer bist du? Also die unterhalten sich, die kommunizieren, wie sich zwei Menschen unterhalten. So kommuniziert Jesus und Paulus oder Saulus. So unterhalten sich. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, Herr. Und da ist die Stunde der Bekehrung, wo Paulus sich bekehrt hat. Paulus wusste, Jesus ist Herr. Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann hat der Herr ihm gesagt, geh nach Damaskus in der Stadt, dort wird man dir sagen. Geh in die Gemeinde. Die Gemeinde sagt dir, wie es weitergeht. So, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, den Auferstanden, musst du in die Gemeinde kommen. Ohne Gemeinde gibt es kein geistliches Leben. Die Gemeinde ist der Platz, wo du mehr von Jesus erfährst, wo du tiefer hineingeführt wirst in das, was Jesus wirklich ist und was Jesus bedeutet. Deshalb ist auch Paulus als eine unzeitige Geburt zum Glauben gekommen. Und er sagt, mir ist Christus erschienen. Petrus sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Du und ich, wir folgen keinen Märchen. Auch wenn alles märchenhaft und sagenhaft manchmal ist. Aber wir folgen keinen Märchen. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Gespenstererscheinungen oder Einbildungen oder bloßen Visionen. Auch die Vision ist noch keine Antwort für die Erscheinung Jesu. Visionen sind
keine Offenbarung des Herrn als solches, sondern da steht der Leibhaftige vor Jesus, so wie ich jetzt vor dir stehe. So steht Jesus. Das war keine Vision. Er sagt, kneif mich, berühre mich und leg deinen Finger in meine Wunden. Das war keine Vision. In eine Vision kannst du keinen Finger in die Wunden legen. Eine Vision, du kannst eine Vision sehen, du kannst den Gekreuzigten sehen. Aber hier war eine leibliche Erfahrung, was sie gemacht haben. Sie haben den Herrn wirklich leiblich berühren dürfen. Der Herr war leiblich mitten unter ihnen, in ihrer Mitte. Der Herr war wirklich körperlich unter ihnen. Das war etwas, was sie umgehauen hat, was sie zu anderen Menschen gemacht hat, dass sie von heute auf morgen innerhalb von 3 Tagen nicht mehr dieselben waren. Das ist nämlich diese Erfahrung, die uns umwirft und umhaut und uns auf die Beine bringt. Diese Erfahrung, nicht nur eine Vision vom lieben Heiland. Nein, der Auferstandene muss da sein, mitten unter uns. Er sagt, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Wir haben eine ganze Liste. Ich gehe nur ganz schnell, damit ihr, kann die Bibelstellen alle euch nennen dazu. Maria Magdalena war die. Die Frauen am Grab. Petrus und so weiter. Petrus mehrmals das erlebt. Emmaus-Jünger, Thomas, die anderen Apostel. Dann die 500. Dann die 7 Jünger am See Tiberias. Johannes Kapitel 21. Jakobus. Und ich werde euch sagen nachher, warum der Herr auch dem Jakobus erschienen ist. Warum das nötig war. Jeder braucht seine persönliche Jesus-Gottes-Erscheinung. Dann der Stephanus, dann Paulus im Tempel, der Herr stand mir bei und so weiter. Oder Johannes auf der Insel Patmos sieht Jesus. Kapitel 1, Vers 10 bis 19, er sieht Jesus. Jesus erscheint den Menschen immer wieder neu. Und dann diesen 500 auf einmal, das war keine Halluzination. Da sind sie nicht alle in Ekstase gefallen, sind nicht alle verzaubert worden. Nein, sie haben Jesus gesehen, wie er mitten durch die Gemeinde hindurchgeht. Und die Jünger starben für ihre Überzeugung. Weißt du, für eine Vision würde ich nicht sterben. Für eine Halluzination würde ich nicht sterben. Für eine Idee würde ich nicht sterben. Für ein Fata Morgana, für einen Phantom würde ich nicht sterben. Die haben was erlebt. Die müssen was erlebt haben. Die müssen was erlebt haben. Sonst wären sie nicht so kühn, nicht so mutig und nicht so tapfer gewesen. Denn wenn ich die Jünger anschaue, und jetzt werde ich dich zu Christen zu machen, vom Atheisten zum Christen. So, jetzt versuche ich dich zu bezeugen, zu überzeugen. Und jetzt kannst du mitgehen und dann kannst du diese Argumente mitverfolgen oder auch nicht. So. Aber die Jünger vorher waren entmutigt. Schau die Jünger vorher an, die Apostel, die Jünger Jesu. Die haben sich verschlossen aus Furcht vor den Juden. Die Jünger waren alle entmutigt und niedergeschlagen. Und dann von heute auf morgen tritt Petrus und die Elf und sagen, dieser Jesus lebt. Da muss was passiert sein dazwischen. Da muss eine Begegnung, eine Erscheinung, eine Offenbarung gewesen sein. Sie hatten den Glauben alle miteinander verloren. Alle. Alle 11. Oder 12, Judas auch dabei. Weißt du, das ist auch interessant, Jesus erschien allen 12. Jesus erschien auch dem Judas. Deshalb hat sich Judas auch später aufgehängt. Er hat sich nicht erst am Karfreitag aufgehängt. Denn wir lesen, er erschien den 11, erschien den 12, erschien dem und dem und so weiter. Jesus erschien auch den 12. Einmal wird also die Zahl 12 erwähnt. Die 12 Jünger, da war Paulus noch nicht dabei. Und Paulus spielt sowieso eine ganz andere Rolle und so weiter. Später als unzeitige Geburt. Aber er erschien auch den 12 und so weiter. Die waren alle entmutigt, alle den Glauben verloren, alle hatten versagt und so weiter. Und die dachten, er ist der von Gott verfluchte jetzt, wir sind dem Falschen gefolgt und so weiter. Sie waren alle erschüttert. Sie zerstreuten sich. Und die Jesusbewegung ist im Keim erstickt gewesen. Und dann die Auferstehung. Halleluja. Und dann die Auferstehung. Nur kurze Zeit später sehen wir dieselben Jünger. Kurze Zeit später. Sie geben ihre Berufe auf. Sie versammeln sich wieder. Und sie haben eine Botschaft und predigen und lassen sich nicht mehr das Maul stopfen. Sie predigen der Kraft Gottes. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Das ist so wichtig. Du musst den Heiland betasten können. Wenn du das nicht kannst, da fehlt dir noch etwas Entscheidendes in deinem Leben. Dann folgst du nur klugen Fabeln, aber nicht einem reellen Evangelium. So wie ein reelles Sozialismus gibt, so gibt es auch ein reelles Evangelium. Du folgst irgendeine Idee. So ist, und diese Jünger hier, sie haben die Botschaft verbreitet mit Kühnheit. Und ein paar Tage dazwischen. Da gab es noch Leute, die hätten genauso sagen, Petrus, du lügst. Stimmt nicht, was du sagst. Und 3000 haben sich bekehrt in Jerusalem, ließen sich taufen. Sie haben gepredigt, dass Jesus der Messias ist, den sie am Kreuz gekreuzigt haben. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. So kühn, so tapfer. Er ist im Leben wieder zurückgekehrt. Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und sie waren bereit, für den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, waren sie bereit, das Evangelium zu predigen, durch alle Herren Länder zu gehen, ohne dass sie dafür groß bezahlt werden oder dass ich für sie was auszahlte. Weißt du, man hat ihnen nicht irgendwo versprochen, so im Mittelmeer irgendwo eine Datscha oder schön ein Bungalow und so Altruhe sitzt da im Mittelmeer irgendwo im Süden Siziliens. Nein, man hat ihnen Hölle versprochen, man hat ihnen Tod versprochen und man hat ein hartes Leben wartete auf sie, Verfolgung, Verachtung, Verkennung wartete auf sie. Sie mussten im Freien schlafen, von wegen da auf der Urlaubsinsel irgendwo im Grünen. Und so weiter und so in großen Tempeln aufgenommen werden. Im Gefängnis hat man sie gesteckt. Und dennoch predigen sie das Evangelium. Da muss was passiert sein. Da muss was dahinter stecken. Da ist Power. Da ist Kraft dahinten. Und am Ende wurden meistens oder fast alle qualvoll hingerichtet. Von diesen Aposteln, die diese Botschaft verbreiteten. Und wofür das alles? Nur für eine gute Absicht? Ich sage euch, die Auferstehung, die Botschaft von Jesus ist mehr als nur eine gute Absicht. Es ist nicht eine gute Absicht. Es ist mehr als eine gute Absicht. Für eine gute Absicht würde ein Mensch vielleicht ja sich aufopfern oder hingeben und so weiter. Aber diesen Weg, den die Apostel alle miteinander, die ganze Bagage, die ganze Mannschaft, das ganze Team oder wie wir es auch nennen möchten heute Morgen, sie alle gingen den Weg des Todes, weil sie und ihr achteten ihr Leben nicht für wert. Da muss etwas im Leben der Apostel passiert sein. Etwas Gravierendes, etwas Umwerfendes, das sie nicht mehr lassen konnten. Es gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit. Zuerst einmal, dass sie den Gekreuzigten sahen, sie wussten, Jesus ist leibhaftig gestorben. Sie wussten von der Hoffnungslosigkeit, bei uns ist außen vorbei. Wir haben ausgespielt, wir brauchen nicht mehr weitermachen. Wir können jetzt einpacken. Diese Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite, dieses eine Extrem, das andere Extrem. Und da pendeln sie so dazwischen. Und dann die Botschaft der Auferstehung und plötzlich sind die Jünger wie verwandelt, wie verzaubert. Halleluja. Wie umgekrempelt, wie auf den Kopf gestellt. Und diese Verwandlung kann ich nur erklären, sie sind dem Auferstandenen leibhaftig begegnet. Leibhaftig begegnet. Nicht nur, dass sie erblassten, als sie das leere Grab sahen, das hat sie nicht umgeworfen. Petrus ging davon und er zweifelte. Johannes ging davon und er zweifelte. Und so weiter. Aber erst, wo sie dem Auferstandenen begegnet sind, hat sie ihr Charakter verändert. Ihr Wesen verändert, ihre Natur verändert, ihre Einstellung verändert, ihre Hoffnung verändert, ihr Glaube sich verändert, als sie dem Auferstandenen begegnet sind. 3 Tage sind nicht genug, um solch eine Legende, so ein Phantom da in die Köpfe der Leute einzupflanzen. Von heute auf morgen, was glaubst denn du, was die Kommunisten und die Atheisten und alle Ismen versucht haben, den neuen Menschen zu schaffen? Die haben es bis heute noch nicht geschafft. Und da kommt Jesus, der Auferstandene. Und innerhalb von 3 Tagen sind sie nicht mehr dieselben. Nicht mehr dieselben. Nicht mehr dieselben. Du kannst die Geschichte davor und die Geschichte danach lesen. Und nur die Geschichte sagt uns die Wahrheit. Dieses christlich-historisches Denken, vergiss doch den Schmarrn. Sie sollen nur kritisch und historisch denken. Dann kommen sie schon auf den grünen Zweig. Die guten Herren, die nicht glauben wollen. Legenden brauchen Ewigkeiten, bis sie Legenden werden. Und bis sie einen verzaubern und bis sie einen verändern. Und dann muss man bedenken, den Charakter dieser Leute. Das waren ja alles reine, edle Leute, die wollten nur die Wahrheit. Stell mal vor, die wären eine Lüge aufgesessen und die wären belogen und hätten andere belogen. Also, das wären Gauner. Das wäre ja schrecklich. Da wären sie hier falschen Leuten aufgesessen und dann wären sie zum Lügner geworden. Aber das waren ehrbare Menschen. Sehr ehrbar. Nathanael, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Oh, bitteschön. Ich muss vorstellen, dass ein echter Israelit, das waren alles Patrioten, das waren alles Kämpfer für die gerechte Sache. Man bedenke auch die psychologische Seite. Eine kleine Gruppe von geschlagenen Feiglingen, in Obergemacht versammelt, noch ein paar Stunden davor, noch die Niederlage und dann später treten sie auf in Kraft und Vollmacht. Petrus vor Pfingsten, Petrus nach Pfingsten, diese Verwandlung, diese große Veränderung. Da muss was passiert sein, dass nicht nur der Heilige Geist gekommen, sie sind auch dem Auferstandenen begegnet. Vielleicht das stärkste Argument für die Realität der Auferstehung des Auferstandenen ergibt sich aus dem Wandel und Denken und Handeln der Jünger, die sie führten. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Apostelgeschichte 4, im Namen Jesu steh auf und wandle. Also Gott hat sich durch Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel bestätigt. Nicht nur, dass die einem Hirngespinst nachgelaufen sind, einer Idee, einer Ideologie, eine Weltanschauung. Nein, sie haben das auch umgesetzt. Sie haben Menschen motiviert, anständig zu arbeiten, anständig zu leben, anständig ihr Leben dahin zu gestalten. Und sie haben sie gelehrt, gesund zu leben. Sie haben Gesundheit gepredigt und Gesundheit weitergegeben. Im Namen Jesus seid geheilt. Und das ist nicht nur einer. Tausende sind geheilt worden. Das heißt auch ein Beweis, dass Gott sich bestätigt hat über die Botschaft, die sie gepredigt haben. Und wo sie hinkamen, haben sie Heilung verbreitet. Sogar die Tücher von Paulus, die Schweißtücher, haben Wunder gewirkt in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Sogar da lag eine gewaltige Kraft, sogar auf die Körperteile, die sie getragen haben, oder die Stoffe, die sie getragen haben. Es wäre so einfach gewesen, damals die Apostel zum Schweigen zu bringen, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hätte. Einfach dort die ganze Mannschaft auslöschen. Aber da war der weise Rat des Gamaliel. Ist die Sache von Gott, wer kann es auslöschen? Ist die Sache von Menschen, wird sie nicht bestehen. Und es war von Gott und deshalb besteht die Sache Jesu bis heute, 2000 Jahre danach. Halleluja. Amen. Deshalb hat diese Sache so ein Beständnis, weil es von Gott war. Aber ihr habt noch zu früh geklatscht. Ich will noch ein paar Argumente ganz schnell loswerden für euch. Und damit ihr es wirklich ganz hundertprozentig überzeugt seid, die Auferstehung des Herrn ist wirklich wahrhaftig. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Weißt du, du musst eines wissen, an Jesus, den Gekreuzigten zu glauben, damals, anno dazumal, 30 nach Christus, das ist ja Wahnsinn gewesen. Weißt du, nach dem jüdischen Gesetz, jeder, der am Holz hängt, ist ein Verfluchter. Also an einen Verfluchten, wenn du an einen Verfluchten glaubst, dann bist du ein Idiot, ein Narr, ein Dummkopf. Jesus war der Verfluchte. Und er hing als Verfluchter am Kreuz. Und das waren auch die Jünger, die wussten, unser Meister hat versagt. Deshalb haben sie auch ihn alle verlassen. Und jetzt noch 3 Tage danach glaubt man denselben Jesus, den man verfluchte, der am Holz hing, der da hingegeben war, der verachtet war, der verworfen war, der verraten war. Diesen Jesus zu glauben. Da muss was passiert gewesen sein. Plötzlich diese Bekehrung, diese Wende, diese Umkehr. Ein für tot geachteter, von Gott verfluchter nach dem Gesetz. Und sogar vom Gesetz her ein von Gott verfluchter. Nicht nur vom Volke, sondern von Gott dahingegeben. Die Sonne verdunkelte sich und trotzdem jetzt diese Wende. Sein Tod war nicht ein Unfall, Leute. Wie manche Leute das für einen Unfall halten. Jesu Tod war kein Unfall. Keine Panne vom Erzengel Michael oder Gabriel. Keine Panne. Die Kreuzigung Jesu war keine Panne. Es war lang vorbereitet, geplant von Gott. Jesus hat den Anspruch erhoben, Messias zu sein. Jetzt musst du vorstellen, das ist der nächste Schritt, die nächste Torheit, der nächste Wahnsinn. Wenn irgendjemand hätte Jesus ablehnen können, das hätten die Juden von damals ablehnen können. Die könnten sagen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du bildest dir ein, Gottes Sohn zu sein, Messias zu sein. Und dann hängst am Kreuz und behauptest, etwas Großes zu sein. Du lebst mit... Und Jesus hat sogar noch provoziert die Juden. Jesus hat die Juden richtig herausgefordert. Er aß mit den Zöllnern und Sündern. Das will der Messias sein. Wenn er ein Prophet ist, dann wüsste er, wer ihm jetzt die Füße wäscht oder küsst. Diese Hure da von nebenan. Dann wüsste es er. Aber weißt du, und Jesus hat erst recht provoziert. Deshalb konnten die Menschen damals sehr schwer an Jesus glauben, weil er extra sie so herausgefordert hatte. Aus theologischen Gründen. Ideologischen Gründen, also Jesus war ein Verworfener. Und jetzt dennoch glauben die Apostel, die Juden, alles waren Juden, die ersten Apostel waren alles Juden, keine Heiden, keine Römer und keine Griechen, es waren alles Juden. Und jetzt glauben sie an Jesus, den Auferstanden, und predigen noch voller Begeisterung. Erst das Scheitern und dann dieser Triumph hier. Wir könnten heute das Markus-Evangelium, die Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium nehmen und so weiter. Und wir werden feststellen, Jesus ist auferstanden. Er ist der König. Er regiert. Er hat alle Macht in seine Hände. Er triumphiert. Er ist derjenige. Aber wie kommen die Jünger dazu, ihn so anzuerkennen als ihren Herrn? Und für ihre Überzeugung zu sterben, für ihre Überzeugung, ihr Leben in den Tod zu geben. Wie kommen sie dazu? Was ist da passiert? Was ist dazwischen geschehen? Und zwar alle Apostel sind gestorben irgendwie. Ich denke nur, Petrus gekreuzigt, Andreas gekreuzigt, Matthäus durch Schwert durchbohrt, Johannes ist der Einzige, der normal starb. Also Johannes, der einen natürlichen Todes starb. Dann Jakobus, der Sohn der Alpheus, wurde gekreuzigt. Philippus wurde gekreuzigt, Simon wurde gekreuzigt, Thaddäus wurde gekreuzigt. Jakobus, der Bruder des Herrn, wurde gesteinigt. Flavius beschreibt es in seinem Buch, jüdische Altertümer. So weiter, wurde gesteinigt, Bartimäus wurde gekreuzigt, Jakobus wurde mit dem Schwert durchbohrt und so weiter. Alle wurden gekreuzigt. Und dann noch das Schlimmste jetzt kommt, und sie haben alle geglaubt bis zuletzt an die Auferstehung des Herrn und an den Auferstandenen. Und dann der größte Skeptiker aller Zeiten, und die größten Skeptiker, das war Paulus. Und nicht nur Paulus, noch viel schlimmer. Weißt du, ein Jude, ein Rabbiner kann kein Rabbiner sein, wenn seine Familie nicht an ihn glaubt. Also wenn meine Familie nicht an meine Botschaft glaubt, kann ich kein Prediger sein, nach dem, was jetzt die Bibel oder was ein Rabbiner sein sollte. So, damit wir es verstehen. Also die Familie muss dahinter stehen. Aber Jesu Familie stand nicht hinter Jesus. Das Einzige, wo wahrscheinlich hinter Jesus stand, und sogar da mache ich Frage zeigen, ob seine Mutter auch hundertprozentig, die selige Maria, Mutter Gottes, ob die auch noch dahinter gestanden ist. Das ist sehr fraglich. Denn sie haben gesagt, du bist wahnsinnig, Jesus. Jesus hätte keine Berechtigung gehabt zu predigen, Messias zu spielen oder Lehrer des Gesetzes zu sein. Seine Familie stand nicht hinter ihm. Seine Brüder, so steht es in der Bibel, glaubten nicht an ihn. Also ich drehe jetzt Fakten, das sind Fakten. Und so weiter. Und jetzt lesen wir, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, an Jesus glaubt, sogar der erste Präsident der Gemeinde in Jerusalem ist. Gemeindeleiter wird. Und Flavius beschreibt, dass er gesteinigt wurde und so weiter. Also das ist nicht nur eine biblische Tatsache, dass Jakobus der Bruder des Herrn, der Leiter der Gemeinde war, das ist auch außerbiblisch bestätigt. Nicht nur in der Bibel. So, Jakobus war der Bruder des Herrn und der glaubte an Jesus. Aber zuerst haben sie ihn für wahnsinnig erklärt, wollten zurückholen, standen nicht hinter ihm und jetzt stehen sie hinter ihm. Da muss was passiert sein. Und deshalb ist die Erscheinung, und er ist auch dem Jakobus erschienen. Du kannst Bruder des Herrn sein und du brauchst deine persönliche Jesus-Erscheinung. Du kannst mit Jesus verwandt sein und du brauchst du kannst sogar mit ihm zusammen im Sandkasten gespielt haben und du brauchst deine persönliche Jesus-Erscheinung. Das hat Jakobus gebraucht. Der konnte an Jesus nicht glauben, bis zu dem Augenblick, wo Jesus ihm erschien, als der Auferstandene. Und er kannte einen anderen Jesus, nicht mehr denselben Jesus von damals, er kannte jetzt den verherrlichten, den glorifizierten Jesus. Seine Familie waren die größten Skeptiker. Ein Prophet gilt nichts in seinem eigenen Haus. Die Nazarener wollten alle wegwerfen und ihn steinigen und hinabstürzen. Und deshalb sein eigenes Haus hat ihn nicht angenommen. Aber das Leben des Jakobus wurde durch die Offenbarung des Auferstandenen und des Jakobus erschienen. Deshalb diese Betonung. Wir lesen manchmal nur eine Zeile in der Bibel und fragen, warum steht das in der Bibel? Ist das so wichtig? Jawohl, diese Zeile ist wichtig in der Bibel. Und der ist Jakobus erschienen. Genauso wie mir erschienen ist, wie dir erschienen ist, so ist der Jakobus erschienen. Weißt du, Paulus, der hätte eine andere Karriere haben können. Der war Mitglied des Hohen Rates, als ich schon so in so jungen Jahren Bilderbuchkarriere gemacht, sich so hoch gearbeitet. Und der bekehrt sich von heute auf morgen. Muss nur die Apostelgeschichte lesen. Begegnet dem Auferstandenen auf der Straße von Damaskus und bekehrt sich, wird ein anderer Mensch und er predigt und er beweist den Juden, dass Jesus Christus der verheißene Messias ist. Von heute auf morgen. Also darf nicht nochmal 3 Tage. Er war 3 Tage blind, das ist wahr. Aber er weiß, innerhalb von kurzer Zeit ist er so verwandelt, so verändert, so umgekrempelt, so auf den Kopf gestellt, so dass man es gar nicht mal fassen kann. Jetzt predigt der Pharisäer unter den Pharisäern, predigt jetzt von Jesus, nicht mehr vom Gesetz Moses, nicht mehr die alte traditionelle Religion, jetzt bildet er was ganz Neues. Und jetzt musst du vorstellen, und das war alles damals, nicht heute. Weißt du, damals. Die Juden waren Fundamentalisten, Pharisäer dominierten. Und Judentum ist eine monotheistische Religion, die glauben nur an einen Gott. Und jetzt kommt Paulus, jetzt kommt Petrus, jetzt kommt Johannes, jetzt kommen die ganzen Apostel und sie predigen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wo sind wir jetzt hingeraten? Monotheistische Religion. Man hätte sie gleich an Ort und Stelle gelünscht. Aber was? Nein, die Menschen haben sich bekehrt. Die haben Jesus angenommen. Sie haben Jesus geglaubt. Und sie ließen sich taufen auf den Namen Jesus. So wie sie auf den Namen Gottes sich taufen ließen. Und alle Juden zum Beispiel, das war Proselytentaufen. Die Juden, die lassen sich so wie die Heiden sich taufen in den Leib Jesu. Diese Proselytentaufe, die Johannes angefangen hat, die lassen sich über sich ergehen im Namen Jesu. Im Namen des Heiligen Geistes. Plötzlich diese versteckte Form von 3 Götter-Glauben. Du musst vorstellen, damals, sie würden nicht diesen Schmarrn, lass mir das nur so sagen, ich will das nur so drastisch darstellen, damit wir begreifen, sie hätten das nicht geglaubt, der Jude hätte es nicht geglaubt, wenn sie nicht etwas Außergewöhnliches, etwas Übernatürliches, etwas Überdimensionelles, etwas Unfassbares erlebt, erfahren, geschaut, gesehen oder berührt hätten. Hätten sie nicht geglaubt. Sie waren überwältigt. Die waren überwältigt. Und von dem Tag, weißt du, jetzt kommt noch dicker. Und von dem Tag haben die Juden nicht mehr den Samstag als Feiertag, die Christen als den großen Feiertag ihres Lebens gehabt, sondern den Sonntag, den Tag des Herrn. Plötzlich ist der Sonntag der Tag. Jetzt musst du dir vorstellen, jahrtausende lang kämpft man für das Gesetz der Väter, für Sabbat. Wir müssen Sabbat halten. Und weil wir den Sabbat nicht gehalten haben, sind wir in babylonische Gefangenschaft gegangen. Weil wir den Sabbat nicht erfüllt haben, die Gesetze des Sabbats nicht gehalten haben. Deshalb müssen wir jetzt in die Verbannung. Und jetzt kommen die Christen von heute auf morgen und sagen, das ist der Tag des Herrn. Da kommen sie zusammen. Da lesen sie aus der Bibel. Da preisen sie den Herrn. Und da ist sogar Johannes auf der Insel Patmos. Ich kann hier ganz genau sagen, das war ein Sonntag während eines Gottesdienstes, wurde er entzückt. Am Tag des Herrn, das war nicht die Entrückung, am Tag des Herrn, immer wenn Jesus gegenwärtig ist in seiner Versammlung, ist der Tag des Herrn. Und das war der erste Tag der Woche. Die kamen, nur das kannst du nachlesen, die kamen immer am ersten Tag der Woche zusammen. Jetzt muss ich mir vorstellen. Jetzt macht der liebe Paulus, der liebe Petrus, der liebe Johannes, jetzt machen die anstatt Sabbat Sonntag, den ersten Tag der Woche. Und jetzt hätte man Aufstand üben können. Deshalb wurde auch das Christentum so verfolgt. Aber nur von denen, die Christus nicht kannten. Die Christus nicht aus der Offenbarung kannten, sondern nur vom Kopf, nur von der Tradition, nur von der Erziehung oder nur von der Überlieferung kannten, aber nicht echt kannten. Nur die haben dann verfolgt, die Gemeinde Jesu, die anderen nicht. Und aber da war es so viele, die geglaubt haben. Und das ist so was Umwerfendes, dass das Christentum sich dennoch behauptete in einer Welt von Widerspruch. Die müssen also einem Auferstandenen begegnet sein. Jetzt noch dicker. Also ich trage jetzt ganz dick auf. Abendmahl und Taufe. Musst vorstellen. Abendmahl und Taufe. Beide, lass mal das Wort Sakramente gelten. Beide Sakramente symbolisieren den Tod und die Auferstehung Jesu. Und das dreimal am Tag womöglich. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her. Jedes Mal haben sie den Tod des Herrn verkündigt und seine Auferstehung verkündigt. Taufe und Abendmahl. Und da wurden 3000 getauft, dann wurden mal 5000 getauft. Also wenigstens 8000 Mal wurde innerhalb von kurzer Zeit in Jerusalem die Taufe durchgezogen. Und wenigstens 8000 Mal haben sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft und begraben und Auferstehung in einem gefeiert. 8000 Juden haben. Und das waren alles Juden, die sich bekehrten. Da heißt es, Juden von allen Herren Länder, Pfingsten, aus 3000 bekehrten sich. Und der Herr tat täglich dazu sogar Priester, jetzt muss es an den Kopf langen, sogar Priester werden dem Evangelium gehorsam und lassen sich taufen, lassen sich begraben und auferstehen im Namen Jesu. Und das wurde symbolisiert, wurde gefeiert und überall, wo die biblische Taufe durch Untertauchen stattfindet, wird das verkündigt, der Tod des Herrn und die Auferstehung des Herrn. Wird geglaubt und zum Glauben ausgedrückt. Das ist das symbolische Bekenntnis. Wenn das nichts gewesen wäre, wenn da nichts dahinter gewesen wäre, wenn die Menschen nicht etwas dahinter gesehen, gedeutet, verstanden, erlebt hätten, hätten sie das nicht gemacht. Und es hätte nicht überlebt. Die Taufe. Die ersten Nachfolger Jesu also versammeln sich nicht, um nur den Charakter Jesus zu feiern und nur so seine Tugenden zu preisen. Von den Tugenden Jesu erfährst du überhaupt nichts. Das Einzige, was du von Jesus erfährst und von Jesus weißt, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles. Mehr nicht. Sie kamen nicht, um die Tugenden Jesu zu feiern, sondern sie kamen, um seinen Tod und sein Auferstehen zu feiern. Halleluja. Die kamen zusammen, um seinen Tod und sein Auferstehen zu feiern. Und deshalb gibt es Gemeinden, die also jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst Abendmahl feiern, weil die denken, das ist wichtig und gut, es ist in Ordnung. Wir sollten jedes Mal dran denken, dass Jesus wirklich lebt. Und dass der Tote, der Totgesagte lebte und erlebt wurde und man ihm begegnet ist, diesem Jesus von Nazareth, das beweisen auch die Kritischen, die Schriften, die Literatur der Nicht- Bibel. Also der Menschen, die nicht an Gott glauben, die Christen perfekt bekämpften und verfolgten. Und wir wissen vielleicht viel mehr über den christlichen Glauben aus den nicht-christlichen Schriften als aus den christlichen Schriften. Ich denke nur die Annalen eines Tacitus oder das Leben des Caesaren und Nero oder den Brief an Trajan, gerade über Christenverfolgung, der Brief an Trajan hier oder der Brief des Plinius oder die Chronik hier der Severius und so weiter. All diese Berichte über Verhöre, Verfolgung der Christen und so weiter. Dass es heute noch gläubige Menschen gibt, die Jesus bezeugen, mir ist der Herr begegnet, ich habe den Herrn erlebt, ich bin dem Herrn begegnet, das ist ein Beweismittel. Du und ich, wir sind ein Beweismittel, aber nicht nur das. Die gesamte Christenheit, der gesamte Leib Jesu, dass der Leib, obwohl er zerstückelt ist, in so viele Teile zerfallen ist, es ist trotzdem, existiert trotzdem. Der Tod ist vernichtet und die Gemeinde Jesu lebt immer. Und die Pforten der Hölle konnten seine Kirche, seine Gemeinde bis heute nicht überwältigen. Amen. Was der Teufel alles angestellt hat, was er alles unternommen hat, um die Gemeinde Jesu zu vernichten. Ich denke nur, alle Völker sind schuldig geworden an Christen, so wie alle an Juden Christen schuldig geworden sind. So sind sie auch alle an Christen schuldig geworden. Alles, was von Gott ist. Da werden die Menschen immer schuldig. Die wollen das ausrotten, das alles vernichten. Das Evangelium. Der Teufel bekämpft die Bibel, der Teufel bekämpft die Juden und der Teufel bekämpft die Christen. Das ist also, wo der Teufel ganz massiv großes Interesse hat, dass diese Dinge vernichtet werden, dass sie nicht weiter existieren und dass sie nicht weiterleben. Diese drei Dinge werden ganz massiv verfolgt. Und der Name Jesus noch obendrauf. Der Name Jesus. Der Name Jesus wird noch verfolgt. Aber Gott sei Dank, je mehr sie bekämpfen, je mehr siegt es. Und ich komme mit dem letzten Bild, was mich bewegt, und dann beten wir noch und preisen den Sieg des Herrn. Ich lade euch mal ein, mit mir nach Rom zu fahren. Wer geht mit nach Rom? Nicht zum Papst, aber ich werde euch diese großen Städte zeigen, der Christenheit, die Katakomben euch führen. Ich werde euch vieles erklären. Ich war schon mehrmals in Rom. Ich habe versucht, alle meine Kinder mal nach Rom zu bringen, so wie ich auch einige versucht habe, meine Kinder nach Jerusalem zu bringen. So, für mich ganz arg wichtig, die Spuren der ersten Christen zu gehen. Dort zu beten, wo die ersten Christen gebetet haben. Und für mich war eines der größten Ergreifungen, mir sind Tränen gelaufen. Ich war ergriffen, als ich dieses überdimensionale Kreuz im Kolosseum sah. Und ich stand da und ich denke, was soll dieses Kreuz? Das ist doch eine heidnische Stätte. Das ist keine christliche Stätte. Aber ich dann bin näher herangekommen. Dieses Kreuz war zweimal so groß wie dieses Kreuz hier. Oder dreimal. Sehr groß. Und ich stand davor. Da habe ich gedacht, was soll das Kreuz hier im Kolosseum? Ich habe meinen Kindern erzählt, hier hat Petrus, hier waren Tausende von Christen. Unten diese ganzen Verliese, wo die Löwen waren und wo die Christen dann vorgeworfen wurden, diesen wilden Tieren. All das. Und dann stand ich vor diesem Kreuz. Und dann diese Worte. Unten drunter. Gesiegt hast du, O Galiläa, von Konstantin. Gesiegt hast du, O Galiläa. Gesiegt hast du, O Galiläa. Lass uns heute Morgen diese Worte des Konstantins nachsprechen. Gesiegt hast du, O Galiläa. Gesiegt über das römische Imperium. Gesiegt über das Judentum. Gesiegt über die Gesetzlosigkeit. Gesiegt über Kommunismus. Gesiegt über Formalismus. Über Pharisäertum. Gesiegt über alle möglichen Ismen. Du hast gesiegt, O Galiläa. Gesiegt über den Tod. Gesiegt über die Sünde. Gesiegt über die Krankheit. Du hast gesiegt, O Galiläa. Jesus ist ein Galiläer gewesen. Halleluja. Gesiegt hast du, O Galiläa. Gesiegt hast du, O Galiläa. Gesiegt hast du, O Galiläa. Lass uns drüber aufstehen. Lass uns vor dem Herrn treten. Lass uns beten. Vielleicht kann jemand ans Klavier. Ich möchte trotzdem Zeit nehmen heute Morgen, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist. Und ihr heute Morgen überzeugt seid, die Auferstehung hat wirklich stattgefunden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Herr, und ich möchte dich preisen, dass du mein Herz erfüllst von der Auferstehung. Du bist wahrhaftig auferstanden. Herr, ich preise dich, ich preise dich. Du darfst auch jetzt Gott preisen, wenn du willst. Wenn du glaubst, dass er wirklich auferstanden ist, dass er lebt, dass er der Lebendige ist, der Ewige, der Wahrhaftige ist. Preise ihn, bet ihn jetzt an heute Morgen. Halleluja. Vater, ich preise dich mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde, mit der gesamten Christenheit preise ich, dass du Jesus gesandt hast und dass du ihn aus dem Totenreich geholt hast. Du hast ihn auferweckt, nicht er sich selber, nicht die Menschen, nicht die Jünger haben ihn auferweckt. Und die konnten dich höchstens stehlen, Herr, aber die konnten dich nicht auferwecken. Aber du, Vater, hast ihn, deinen Sohn, zum Leben gebracht. Halleluja. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, halleluja. Er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und der Stachel des Todes, halleluja, der Stachel des Todes kann, oh Gott, deine Kinder nicht mehr vernichten. Der Stachel des Todes kann dein Volk nicht mehr ängstigen. Der Stachel des Todes kann deine Kinder nicht mehr ruinieren. Der Stachel des Todes kann deine Kinder nicht mehr ins Verderben stürzen. Herr, wir sind erlöst. Welch ein Wunder. Oh Herr, und wenn irgendjemand da ist, der dich noch nicht persönlich kennt, begegne du meinen Brüdern und Schwestern, Herr. Oh, wie du Thomas begegnet bist, Herr Jesus. Begegne, 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 Herr. Schenk ihnen eine leibhaftige, leibliche Begegnung, eine persönliche Erfahrung mit dir. Mir ist der Herr erschienen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh Gott, wir brauchen diese Gottesoffenbarung. Oh, wir sind arme, elende Menschen, wenn wir das nicht haben und nicht kennen. Und Gott, ich möchte, dass niemand hier sitzt heute Morgen, der dich nicht kennt.
Halleluja. Oh, Jesus, du kannst dich selbst ihnen offenbaren. Wir können dich nicht zwingen. Die Jünger konnten dich nicht zwingen. Die konnten dich aber auch nicht ausschließen, Herr. Du kamst durch verschlossene Türen. Du kamst da, wo deine Jünger sind, die Menschen, die dich suchen. Menschen guten Willens, Herr. Da kommst du. Und heute Morgen sind so viele guten Willens unter uns. Und du begegnest ihnen heute Morgen. Halleluja. Ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Dich niederreißen. Steh im Sog des Herrn. Halleluja. Lass dich vom Herrn ziehen nach oben, Himmel an. Das Gefängnis gefangen genommen. Für dich gibt es kein Gefängnis mehr. Oh, dich kann niemand mehr gefangen halten, egal was es ist. Herr, ich danke dir. Du hast die Ketten des Todes gesprengt. Du hast gesiegt, Jesus. Du hast alles durchlitten. Und wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir haben dich gesehen. Wir haben dich betastet. Wir haben dich erlebt. Und ich bin dir so dankbar für heute Morgen. Für Ostern. Danke, Jesus. Amen. Ich wünsche euch allen gesegnete Feiertage und eine gute Zeit. Gott mit euch. Der Friede Gottes sei mit euch. Amen.